Heute ist der vierte Advent und das Warten hat bald ein Ende. Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit im Jahr. Ich denke ganz besonders für die Kinder, die sind gerade alle weg. Unsere Kinder sind leider jetzt ein bisschen krank geworden die letzten Tage. Deswegen können sie heute gar nicht dabei sein. Aber sie warten auch schon sehr, sehr sehnlich auf Weihnachten. Wir haben so eine Tradition, der Adventskalender, der ist immer ganz wichtig. Dann gibt es ganz besondere Geschenke für sie. Das ist so, meine Schwiegermutter hat das schon für meine Frau gebastelt. So ein Haus ist das mit so vielen Schubladen. Und da passt wirklich was rein, nicht nur ein klein bisschen Schokolade. Und da hat meine Frau immer sehr viel Freude, das dann das ganze Jahr über zu bestücken. Und dann die Kinder zählen dann schon Wochen voraus, wann ist endlich das erste Türchen dran, wann ist der erste Advent, wann ist der erste Dezember, dass sie endlich da aufmachen können. Und Finn, der steht dann regelmäßig jetzt im Dezember immer so 5:30 auf oder früher. Ja, so geht's uns auch. Nur, dass wir nicht lachen. Ja, er weckt uns dann immer auf und darf ich schon das Türchen aufmachen? Da sagen wir, nein, nein, die Gerzen schlafen noch. Ich weiß nicht, ob Heinrich und Adina uns dann immer hören. Sagen, nein, lass Amy noch ein bisschen schlafen. Und dann irgendwann um 6 kann das nicht mehr aushalten. Dann steht er auf und dann versucht er. Und dann weckt er Amy natürlich irgendwie auf. Und meistens sind dann alle wach. Und dann denken wir auch immer, oh Mann, wenn er dann in den Kindergarten muss, dann ist er schon müde, dann will er schlafen. Und nach dem Kindergarten, dann macht er mal so ein Theater auf dem Rückweg, das ist unglaublich. Und jedes Mal nehmen wir uns vor, nee, das ist das letzte Jahr, dass wir diesen Adventskalender machen. Aber wir wissen das schon, die Freude im Gesicht der Kinder zu sehen, wenn sie dann das Geschenk haben, wenn sie dann das Türchen aufmachen, das entschädigt dann wieder über die Strapazen, die man vielleicht hatte. Und wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr auch wieder einen Adventskalender machen, auch wenn wir den jetzt androhen. Wenn ihr nicht länger schlaft, dann... Ja, aber ich denke, Weihnachten ist nicht nur für Kinder. Weil Gott uns an Weihnachten, gerade auch uns Erwachsenen, reich beschenken möchte. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und zwar ist ganz interessant, dass Gott eine Bedingung dafür ausspricht, dafür, dass wir dieses Geschenk, das Gott uns macht, zu Weihnachten auspacken können. Und das ist die Bedingung, wenn wir wie Kinder werden. Und ich weiß nicht, wie es euch bei diesem Gedanken geht, wie ein Kind zu werden. Welche Erinnerungen kommen vielleicht bei euch hoch? Welche Bilder, welche Gerüche vielleicht aus eurer Kinderzeit? Vielleicht welche Erfahrungen das in euch weckt? Ich weiß nicht, ob immer gute. Ich weiß, überlegt, was heißt das eigentlich? Ja? Was heißt das, wie ein Kind zu werden? Sollen wir wieder anfangen, kindisch zu sein? Oder sollen wir uns wieder selbst entmündigen und anfangen, vielleicht wieder unüberlegt zu handeln? Naiv zu sein, vielleicht übermütig? Ich denke, das ist nicht gemeint. Paulus, er sagt im 1. Korintherbrief 13, Kapitel 13, Vers 11, als ich erwachsen wurde, habe ich das Kindische abgelegt. Es ist halt die Frage, was heißt es dann, wie ein Kind zu werden? Und wie lerne ich es, Gott wie ein Kind zu vertrauen? Und heute wollen wir drei Geschichten lesen, die, glaube ich, erstens überraschenderweise zusammengehören. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal bewusst gewesen ist, wenn ihr gleich, ihr könnt ja den Text schon sehen im Markus-Evangelium, wenn wir uns das gleich anschauen, ob ihr das jemals zusammen gesehen habt, also ich nicht. Ich habe auch zweimal geguckt und festgestellt, dass alle drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die so ziemlich parallel vieles berichten, dass sie alle drei auch diese drei Geschichten unmittelbar zusammen sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt, dass diese Geschichten scheinbar zusammengehören. Und ich glaube, sie erzählen uns etwas darüber, wie wir werden wie Kinder. Und ich möchte den Bericht aus Markus lesen, aus Kapitel 10, Markus Kapitel 10, von Vers 13 bis Vers 31. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte folgt gleich. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer der eine, Gott. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn oder liebkoste ihn und sagte: Eines fehlt dir noch. Geh und verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Die dritte Geschichte: Da sagte Petrus zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele Erste werden Letzte sein und die Letzten Erste. Wir werden gleich uns genau anschauen, wie diese drei Geschichten zusammengehören und wie sie drei Schritte beschreiben, wie wir Gott vertrauen lernen wie ein Kind. Die erste Geschichte, ich habe sie mal so überschrieben: Kommen Jesu Arme. Vers 13 bis 16. So wie die Kinder zu Jesus kamen und die Erwachsenen, die Jünger, wollten sie eigentlich davon abhalten, aber Jesus sagt: Nein, so nicht im Reich Gottes. So lädt Jesus uns alle ein. Komm zu Jesus, such seine Nähe, seine Aufmerksamkeit, seinen Segen. Du musst dich dafür nicht erstmal hübsch machen oder verändern oder besser werden. Nein, so wie du bist. Das Interessante ist auch, was wir hier bei den Kindern sehen: Lass dich nicht abbringen. Lass dich nicht wegschicken. Lass dich nicht abhalten von anderen oder vielleicht von deinem eigenen Erwachsensein. Manchmal, das ist, glaube ich, so eine große Herausforderung für uns als Erwachsene, dass wir meinen, wir müssen erst alles wissen, alles verstehen, um zu Jesus zu kommen. Und Jesus, er macht deutlich: Nein, das ist überhaupt nicht so. Es kommt nicht auf meine oder deine gesellschaftliche Stellung an, es kommt nicht auf dein Alter an, es kommt nicht auf dein Geschlecht an oder deine Herkunft, nicht dein Vermögen, nicht deine Leistungen oder deine Leistungsfähigkeit und auch nicht einmal deine Leistungsbereitschaft. Oder vielleicht das Leistungspotenzial, das wir dann manchmal sehen. All das ist Jesus nicht wichtig. Er will dich bei sich haben. Punkt. Ich denke, was wir hier in der Geschichte sehen, ist, die Kinder, die können das alles gar nicht bieten, was wir uns manchmal so denken, was Jesus von uns erwartet. Oder was wir vielleicht uns selbst auch als Erwachsene so als Bedingungen aufstellen, bevor wir uns zu Jesus wenden oder zu ihm kommen oder meinen, uns an ihn wenden zu können. Kinder, sie können das nicht bieten und sie denken auch gar nicht in diesen Kategorien. Zum Beispiel, unsere Kinder denken, wir sind reich. Ja, ich lache auch darüber. Zumindest muss ich dann drüber schmunzeln. Aber so sind Kinder. Und ich freue mich, dass sie so zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und dass sie auch gerne teilen, das, was wir haben. Und dass sie es gerne an Menschen weitergeben, die es nicht so gut haben wie wir. Zum Beispiel gab es jetzt im Kindergarten eine Aktion zum Nikolaus, dass man für, ich glaube, Obdachlose hat man dann verschiedene Güter gesammelt, so Essen, Nahrung, ich weiß nicht, was da, praktische Sachen, Kaffee bestimmt, ja. Und der Finn, der war ganz, ganz bedacht darauf, sagte mehrmals, wir müssen was mitbringen, und dann hat er ausgesucht, dies und jenes und so, und dann hat er das da hingebracht, und dann, als sie es dann abgeholt haben endlich, und dann sagte er mir, ja, heute ist die Kiste weg, und so, die haben das zu den Menschen gebracht, die das alles brauchen. Und er war ganz froh, dass sie das so machen könnten, und ihm war das halt ganz, ganz wichtig. Und ich denke, so sind Kinder. Jesus kommt es nicht darauf an, was wir tun können, oder was wir tun wollen. Er will eine Beziehung zu uns haben. Er will dich und er will mich beschenken. Und wir müssen uns selber erstmal eingestehen, dass wir wie Kinder werden müssen. In der Hinsicht, dass wir unsere Abhängigkeit von Jesus eingestehen. Dass wir sagen, ich brauche Jesus. Ich bin abhängig von ihm. Ich brauche seinen Segen, ich brauche seine Zuwendung. Ich schaffe es nicht alleine. Und uns ihm auch dann vertrauensvoll zuwenden, dass wir in seine Arme kommen. Und das Evangelium ist, glaube ich, hier an diesem Punkt auch sehr klar. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen das oft ein bisschen vergessen, weil wir so sehr uns dann um die Nachfolge und vielleicht auch, dass das gute Christen, gute Menschen sein kümmern, dass wir verstehen müssen, niemand kann Teil des Reiches Gottes werden. Niemand kann zu Gottes Familie gehören, und darum geht es ja letztlich. Niemand kann in das Himmelreich, in den Himmel kommen, aufgrund von seiner eigenen Leistung. Im Gegenteil, ich muss eingestehen, und das ist Teil des Evangeliums. Und das ist, glaube ich, für uns Erwachsene sehr, sehr schwer. Und da müssen wir wie Kinder denken und wie Kinder werden. Ich muss mir eingestehen, dass ich es selber nicht schaffe, damit ich Gottes Gnadengeschenk der Vergebung, der Erlösung und der Heilung im Glauben an Jesus empfangen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir lernen, wie Kinder zu sein. Wie lerne ich Gott vertrauen wie Kinder? Indem ich zu Jesus komme, in seine Arme komme. Und ich habe überlegt, wie kann das ganz praktisch für uns gelingen? Weil ich meine, wir sind ja nun mal Erwachsene und keine Kinder mehr, und das fällt uns vielleicht auch schwer, uns da wieder so hinein zu versetzen in dieses, wie kommen wir in Jesu Armen? Ja, wir sind ja selbstständig, wir sind stark, wir müssen selbst vielleicht um unsere Kinder und Enkel uns Sorgen machen und da auch erwachsen sein, ja, und sie schützen und helfen und unterstützen. Und mir kam eine Idee. Ich weiß nicht, ob das eine vielleicht verrückte Idee ist, aber ich habe folgenden Vorschlag. Und zwar, was wäre, wenn jeder von uns sich im nächsten Jahr einen kleinen Vorsatz macht, mindestens einmal entweder den Kindergottesdienst hier am Sonntag parallel zur Predigt zu besuchen oder unser Kids-Treff. Wir haben ja am Freitag um 16.30 Uhr gewöhnlich unser Kids-Treff, wo dann Kinder, so, die schon eher im Schulalter sind, sich treffen. Oder abends um 6:30 die Teenie-Stunde oder die Jugendfabrik am Donnerstag um 19.30 Uhr. Ist das richtig, Marcel? Genau. Was wäre, wenn wir uns das mal als Vorsatz machen, wenigstens einmal im nächsten Jahr eine dieser Veranstaltungen zu besuchen. Ich meine nicht, dass ihr da als Mitarbeiter kommt oder als Übererwachsene, die alles besser wissen, oder als Aufsichtspolizei für die Kinder, damit sie sich gut benehmen. Nein, dass wir einfach da hingehen Und so viel schon mal vorneweg, bitte meldet das vorher an, nicht, dass da 20 Erwachsene und 10 Kinder sitzen. Meldet das vorher an bei den verantwortlichen Leitern. Aber dass wir uns einfach mal die Zeit nehmen und sagen, okay, ich möchte einfach dabei sein in diesem Kinderprogramm und hören, was die Kinder hören, schauen, wie die Kinder darauf reagieren, wie sie das wahrnehmen, wie sie beten, wie sie singen und einfach mitmachen. Ich weiß nicht, ob das eine Hilfe sein kann, ein bisschen etwas davon zu lernen, wie Kinder zu sein, in unserem Glauben, in unserem Vertrauen auf Gott. Eine kleine Anwendung, vielleicht fürs nächste Jahr, ein guter Vorsatz, aber wie gesagt, bitte nicht alle auf einmal, sondern vielleicht so ein, zwei Leute jeweils. Wir haben ja mehrere Programme, wir haben ja auch ein ganzes Jahr lang Zeit, um das einfach mal auszuprobieren, so wie Kinder zu sein. Ich weiß von mir, ich habe ja selbst kleine Kinder, ich lerne unglaublich viel über meine Beziehung zu Gott und auch darüber, wie Gott mich oft sieht von der Beziehung zu meinen Kindern. Und das Interessante ist, ich habe selbst darüber gestaunt und mich gewundert, warum Gott zum Beispiel ganz bewusst diese Vater-Kind-Beziehung so stark als Illustrationspunkt verwendet, und wenn er über unsere Beziehung zu Gott spricht. Da geht es ja oft auch, ne? Unser himmlischer Vater, wir sind seine Kinder. Ne? Also warum macht Gott das? Es gibt auch andere Bilder, die dort verwendet werden, von Familie oder auch der des Herrn und des Knechts. Aber oft ist es ja eben auch diese Vater-Kind-Beziehung. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Jesus wirklich darin, wie Kinder oft diese Beziehung erleben, da einen besonderen Vergleichspunkt und auch unsere Vorbildfunktion für uns hat, dass wir auch als Erwachsene lernen, wie Kinder Gott zu vertrauen. Jesus geht aber noch einen Schritt weiter. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass die nächste Geschichte, auch wenn die scheinbar so ganz anders ist, hier direkt anschließt. Und ich glaube, sie zeigt uns den zweiten Schritt. Wir kommen in Jesu Arme, wir wenden uns ihm zu, wir gestehen uns ein, wir selbst können nichts dazu beitragen, in den Himmel zu kommen. Wir müssen Jesus vertrauen und sein Geschenk einfach dankbar empfangen und annehmen. Und da merken wir, dass das manchmal ganz schön schwer ist. Auch wenn uns das vielleicht auf den ersten Blick sehr einfach erscheint, wie einfach nur vertrauen, wie ich muss nichts leisten. Und hier in dieser Geschichte begegnen wir einem sehr vorbildlichen, erwachsenen, jungen Mann, der genau die Frage hat, auf die es Jesus ja eigentlich ankommt. Seine Frage ist ja, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ich weiß nicht, ob euch jemand schon mal diese Frage gestellt hat. Also wenn zu mir jemand kommt und sagt, Robert, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Dann ist das für mich so der Jackpot in Richtung Evangelisation. Also ich bin jetzt kein besonderer Evangelist, aber wenn jemand so zu mir kommt, dann denke ich, ja, dann kriege ich das auch in diesen Menschen in das Himmelreich zu befördern. Ne? Weil das ist ja ganz einfach dann. Ne? Man muss ja dann nur das Evangelium kurz erklären. Ne? Siehst du ein, dass du ein Sünder bist? Glaubst du, dass Jesus Christus der einzige Weg ist? So, ne, kannst du das annehmen? Okay, ne, hier, wir gehen auf die Knie, wir beten oder wie auch immer, ja, und dann kriegen wir das schon durch. Ja? Also mal eine Steilvorlage, ja? Super easy. Ne? Hier ist ein Mann schon perfekt reif, eine reife Frucht für das Reich Gottes, man muss sie nur abpflücken. Und interessant ist, wie Jesus damit umgeht. Zum einen geht er zuerst gar nicht auf die Frage ein, was muss ich tun, um in das Himmelreich zu gehen, sondern er hält sich eigentlich auf mit der Anrede, die dieser Mann wählt, nämlich guter Meister. Der sagt, warum nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Und dann geht er doch darauf ein, zumindest scheint es so, und er sagt, ja gut, was sagen denn die Gebote? Kennst du die Gebote? Das war für einen Juden quasi so der Weg ins Paradies, halt eben zu sagen, ich halte die Gebote. Und der junge Mann scheint da auch keine Skrupel zu haben. Er sagt, Meister, alles habe ich gehalten von Jugend an. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist, dass da steht von Jugend an und nicht von Kindheit an. Vielleicht ist das Zufall. Vielleicht ist es auch ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass dort jemand ein Problem hat in diesem Bereich. Und da sieht Jesus ihn an und er umarmt ihn und er sagt, eigentlich fehlt dir nichts bis auf eins. Geh und verkauf, was du hast, gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann kannst du kommen und mir nachfolgen. Und daran scheitert es letztlich mit der Nachfolge dieses Mannes. Der Mann hat alles richtig gemacht, bis auf ein kleines Problem, das er hat. Er kann sich nicht fallen lassen in Jesu Arme. Wisst ihr, nicht der Reichtum an sich, den er hat, ist ein Problem. Also es gab reiche Leute, die Jesus nachgefolgt sind, Frauen zum Beispiel, die ihn auch unterstützt haben, wo Jesus nicht gesagt hat, verkauf alles den Armen und folge mir nach. Oder auch andere Beispiele, wo wir wissen, dass Menschen sehr wohl gottesfürchtig sein konnten und trotzdem sehr reich waren und Gott sie sogar noch reicher gemacht hat und gesegnet hat. Das scheint nicht so ganz das zentrale Problem zu sein. Das Problem ist, dass er sich nicht auf Jesus völlig einlassen kann oder will. Dass er sich nicht völlig Jesus hingeben will. Er will Jesus nachfolgen, aber er kann es nicht, ohne seine Leistung mitzunehmen, sein Vermögen mitzunehmen, sein Gutsein mitzunehmen, seinen Status mitzunehmen. Er kann all diese Dinge nicht aufgeben für Jesus. Und ich glaube, dass Jesus sehr genau wusste, was im Herzen dieses jungen Mannes los war und dass er deswegen auch so ganz bewusst diese Steilvorlage, wo man einfach sagen musste, eigentlich ja, drei Sätze und der Mensch wird Christ, so nach dem Motto, nicht nutzt und den Finger ganz tief in die wahre Wunde, auf das wahre Problem dieses Mannes weist und ihn auch vor so eine sehr drastische Entscheidung stellt, wo ich denke, dass das hier schon eine sehr besondere Situation ist und Jesus hier sicherlich nicht sagen will, dass man erst Christ werden kann, wenn man seinen ganzen Reichtum verkauft oder verschenkt hat, obwohl es heute auch noch Reiche gibt, die das sehr wohl als ihre Herausforderung ansehen und auch viel in diesem Bereich tun, so viel dazu. Aber das eigentliche Problem ist eben nicht der Reichtum an sich, sondern die Beziehung, die dieser junge Mann zu diesem Reichtum, aber auch nicht nur zu dem Reichtum, sondern auch zu seinem Status, der damit verbunden ist, zu seinem Gutsein, vielleicht auch Gutmensch sein, mit seiner Frömmigkeit, all das, was er mitgebracht hat, all diese Dinge sind für ihn am Ende wichtiger, als sich einfach Jesus völlig hinzugeben und ihm völlig zu vertrauen. Er will Jesus, er will das ewige Leben, aber nicht auf Kosten von dem, was er denkt, was wertvoll ist. Und es ist ganz interessant, manche würden vielleicht sagen, dass hier so eine Art Wahl der Götter stattfindet. Götter im Sinne von dem wichtigsten Gut, dem höchsten, der höchsten Autorität in meinem Leben, das, was mir quasi ganz oben steht, was alle anderen Werte meines Lebens bestimmt, was letztlich der Maßstab ist, an dem ich messe. Und Jesus sagt, entweder bin ich das, oder das ist dein Reichtum, deine Leistung, deine Vorstellung davon, was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Und dieser junge Mann, er kann es nicht. Er kann nicht sein Vertrauen ganz auf Jesus setzen und sich ihm völlig hingeben. Er kann ihm nicht Vertrauen und glauben wie ein Kind. Ich hätte jetzt eine Nadel mitgebracht, aber dann dachte ich, die könnt ihr wahrscheinlich sowieso nicht sehen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie groß eine Nadel ist, selbst wenn es eine recht große Nadel ist. Und jetzt das Nadelöhr, ja, da wo der Faden durchkommt. Und Jesus sagt, erst wenn mein Ich, so klein sind, dass sie durch ein Nadelöhr passen, sind wir bereit für das Reich Gottes. Es gibt Ausleger, die versuchen das ein bisschen zu erklären. Sie sagen, ja, Kamel, Nadelöhr, das passt nie und nimmer. Aber dann gibt es so, vielleicht war das irgend so ein besonderes Tor, das die Juden damals kannten, das halt besonders eng war und die Kamele mussten auf die Knie gehen, um da irgendwie so durchzukriechen. Das mag sein, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das Bild ist ziemlich das Gleiche. Erst wenn wir uns selbst ganz klein machen, letztlich uns selbst aufgeben, uns selbst hingeben und eingestehen, ich kann nicht, Jesus, ich bin ganz auf dich angewiesen, auf deine Gnade, auf dein Geschenk, erst dann können wir den Eingang finden in das Himmelreich. Selbst der kleine Mann mit Hut ist zu groß für das Reich Gottes. Wenn alles von Gott und nichts mehr von mir abhängt, dann bin ich bereit für das Reich Gottes. Und das Evangelium hier an dieser Stelle ist auch wieder: Ich aus und von mir selbst bin sündiger, als ich mir selbst eingestehen möchte. Aber, und das ist die wunderbare Botschaft, geliebter und angenommen an Jesus, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Und das ist das Nadelöhr, durch das wir durch müssen, wenn wir Teil des Königreiches Gottes werden wollen. Nur wenn wir glauben wie Kinder, können wir das schaffen. Ich erinnere mich an eine Situation. Wir haben so einen schönen Kletterbaum in der Rheinaue. Da mögen sie es hochzuklettern, weil die Äste, die sind schon so fast wie so Leitern. Ja? Und das geht dann, wenn man ganz oben ist, bestimmt 4-5 Meter. Und das ist schon ziemlich hoch. Und Amy ist halt ein bisschen älter und größer. Sie kann schon wirklich gut hochklettern und auch relativ sicher wieder runterkommen. Aber Finny, zumindest im letzten Sommer, war er noch ein bisschen zu klein. Er kam nicht so gut diese Sprossen hoch. Die waren einfach zu weit. Und so war er dann irgendwie auf 2 Meter oder so hochgeklettert und kam jetzt weder rauf noch runter. Und da hockte er dann da und schrie: Hilfe, Hilfe. Ja, was macht man da? Natürlich, man klettert in diesen Baum. Was soll er machen? Springen, genau. Ich stehe unten. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schwer, um diesen Baum da hochzuklettern. Ich will es auf jeden Fall nicht zu sehr versuchen wollen. Er muss halt springen. Und es ist die Frage des Vertrauens, ob er sich fallen lassen kann in meine Arme. Und was glaubt ihr? Klar, der Finny ist ein Kind. Und er denkt, Papa kann alles. Und er springt einfach. Ich muss aufpassen, dass ich schnell genug da bin, dass ich ihn auch noch auffange. Ich bin ja immerhin noch nicht Superman. Aber genau das ist das, was Jesus hier erwartet. Dass wir springen, dass wir uns fallen lassen in seine Arme, dass wir erkennen und bekennen und unser Vertrauen im Gebet ausdrücken. Ich bin sündiger, als ich es eingestehen kann, aber ich vertraue auf Jesus, dass er mich an das Ziel bringt, wo ich selber nicht hinkommen kann, in sein ewiges Reich. Und das ist etwas, das wir erleben dürfen. Wir nennen das als Christen ja auch Bekehrung, ja, das, wo wir das erste Mal erleben, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir uns fallen lassen und sagen: Jesus, ich gebe auf. Ich hänge hier an diesem Baum und ich komme weder rauf noch runter. Und du bist meine einzige Rettung. Aber ich glaube, das ist auch etwas, eine Wahrheit, die wir uns täglich neu bewusst machen müssen, auch in der Nachfolge. Ja, das ist ja nicht so, dass wir dann gerettet sind, ja, und dann anfangen, jetzt auf beiden Beinen zu laufen und jetzt auf einmal alles selber können, sondern dass wir immer noch lernen, wie Kinder Gott zu vertrauen, uns in Gottes Hand fallen zu lassen. Und da hilft uns, glaube ich, die dritte Geschichte weiter. Der dritte Schritt. Petrus, er bringt das dann zur Sprache und er sagt: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, ja. Petrus sagt nochmal: Wir haben genau das gemacht, wir haben uns fallen gelassen. Und Jesus sagt dann: Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das 100-fach dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser und Brüder, Schwestern und Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgung. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele Erste werden Letzte sein und die Letzten Erste. Wisst ihr, was oft passiert, nachdem wir uns haben fallen lassen in Gottes Arm und er hat uns wirklich aufgefangen, ja, er hält uns fest? Sobald wir wieder Boden unter den Füßen spüren und uns vielleicht vom ersten Schrecken erholt haben, dann winden wir uns so aus den Armen raus. Das macht Finny zumindest bei mir auch immer, ja, und dann laufen wir wieder los. Ja, wir laufen wieder unsere eigenen Wege und oft laufen wir gerade wieder in diese gleichen Gefahren hinein. Aber Gott, er will mehr für uns sein, als nur so ein Rettungsanker in der größten Not, wo er uns dann hilft, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Er will uns begleiten, ja, er will uns durchtragen durch alle Stürme und Herausforderungen des Lebens. Vertrauen wie ein Kind heißt, dass wir Gottes Gegenwart, Gottes Fürsorge und Gottes Herrschaft anfangen zu genießen. Ja, Gott erwartet von uns bedingungsloses Vertrauen, völlige Hingabe, aber nicht, um es dann auszunutzen. Das ist ja oft, wie das vielleicht andere Mächte und Herrscher in dieser Welt tun, ja, dass sie unser Vertrauen gewinnen, um uns dann etwas zu verkaufen oder um uns dann einen langen Vertrag zu knebeln und zu binden. Er versucht auch nicht so seinen Gewinn dabei rauszuschlagen, sondern er möchte uns echtes, ewiges Leben schenken. Das ist Gottes alleinige Absicht. Und ich denke, das ist ein gutes und wichtiges Bild, gerade zu Weihnachten. Wenn wir zu Gott kommen und die Hände voll haben mit all den ganzen Dingen, die uns wichtig sind und die wir auch noch alle mitnehmen wollen, wie wollen wir dann seine Gnade, sein Geschenk annehmen? Es geht nur, wenn wir mit leeren Händen kommen, wenn wir beiseite tun, was uns beschäftigt, vielleicht auch das, was uns wichtig ist, und mit offenen, mit leeren Händen zu Jesus kommen, um das zu empfangen, was er uns schenkt. Gott, er bewahrt uns nicht vor schwierigen Situationen und auch nicht vor schwierigen Personen, ganz im Gegenteil. Oft schenkt er uns genau diese Dinge. Ja, das ist ja interessant, ne? Jesus, er verspricht ihn hier fast schon Himmel auf Erden und sagt, unter Verfolgungen. Dann denkt man, hä, wie geht das? Und das Wunderbare ist, Gott, er bewahrt uns nicht vor den Schwierigkeiten, aber er verspricht uns, dass er uns durchträgt. Wir müssen uns nicht mehr selber durchschlagen, sondern er trägt uns durch. Wir dürfen uns in seine Arme fallen lassen und ihm vertrauen, dass er uns durchträgt. Und ich glaube, dass der größte Teil oder der erste Teil dieser Erfüllung von dem, was Jesus hier verspricht, ist geschehen in der Gemeinde. In der Gemeinde haben wir eine neue Familie, neue Väter und Mütter und Kinder. Auch wenn vielleicht, wir hoffen ja immer, dass Gott durch uns auch unsere leibliche Familie in das Reich Gottes hineinführt. Ja? Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, haben wir in der Gemeinde dort Familie, die uns durchträgt, die uns stützt, die uns unterstützt. Bei den ersten Christen haben wir es ganz krass gesehen, ja? Dass sie zum Teil ihre Besitztümer verkauft haben, um es denen, die es benötigten, dann zu geben und ihnen zu helfen, sich gegenseitig so zu stützen, ganz auch finanziell und praktisch. Und ich glaube, dass die Gemeinde hier eine Teilerfüllung ist. Vollendet wird das Ganze dann natürlich erst im Himmelreich, in Gottes neuer Welt. Und diese neue Welt, die erwarten wir, wenn Jesus wiederkommt. Und ja, wir glauben als Christen, dass Jesus wiederkommt. Wir sind ja jetzt im Advent, das ist ja der vierte Advent. Und einerseits ist es ja auch ein Warten, wie soll man es sagen, also ein Warten auf Weihnachten, ja, aber wir wissen, Jesus ist natürlich schon gekommen und wir erinnern uns an das Warten vielleicht der Menschen, bevor Jesus gekommen ist und vergewissern uns auch nochmal, dass Jesus wirklich da ist. Aber ich glaube, Advent hat nochmal auch eine andere Bedeutung, nämlich daran zu erinnern, dass wir auf die Wiederkunft Jesu Christi heute noch warten, nämlich dass er wiederkommt, um sein Reich endlich zur Vollendung zu bringen, um das zu vollenden, was er damals angefangen hat, als er auf diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er begonnen hat, dieses Werk auch in uns persönlich, aber auch als Gemeinde, als eine neue Gemeinschaft, all das, was er dort angefangen hat, was sicherlich noch in Unvollendung ist, zu vollenden. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir gerade am Advent uns dessen auch bewusst machen. Unser Herr Jesus hat versprochen, wiederzukommen. Und wir warten nicht nur auf Weihnachten und die ganzen Geschenke und wieder erinnert zu werden an die Geschichte, wo er zum ersten Mal gekommen ist, sondern wir warten darauf, dass er wirklich wiederkommen wird. Wir wissen nicht, ob das diese Weihnachten ist oder nächste oder ob das vielleicht in 100 oder 1000 Jahren ist. Aber wir wissen, er wird wiederkommen und er wird sein Reich vollenden. Und darauf warten wir. Und das ist verkehrte Welt, könnte man sagen. In Vers 31 wird das deutlich. Viele Erste werden Letzte sein und die Letzten Erste. Kinder werden auf einmal zum Vorbild für uns Erwachsene, damit wir alle Teil von Gottes neuer Welt werden können. Wie lerne ich Gott vertrauen wie ein Kind? Ich lasse mich von Gott durchtragen. Ich möchte mit einer persönlichen Frage schließen, die uns vielleicht hilft, auch nochmal sich vorzubereiten auf die vor uns liegende Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, was gehört für dich zu Weihnachten, damit es gute Weihnachten sind. Ich weiß nicht, wie du diesen Satz vervollständigst. Ja, Weihnachten wird gut, wenn. Vielleicht, wenn die Kinder kommen und wenn die Enkel sich über die Geschenke freuen und man nicht am 27. alles wieder umtauschen muss. Oder vielleicht wird Weihnachten gut, wenn diesmal kein Stress ist. Ja, und wenn die Weihnachtsgeschenke vielleicht morgen schon alle gekauft sind und nicht erst am 24. Nein, doch, sind am 24. die Läden noch auf? Oh ja, Eugen, du kannst mitreden, du musst die ganzen Weihnachtsgeschenke nach Hause bringen. Ne? Ja, also ne, man denkt vielleicht, Weihnachten wird gut, wenn kein Stress ist. Weihnachten wird gut, wenn vielleicht dieses romantische Weihnachtsgefühl da ist. Und ich weiß nicht, du sitzt hier vielleicht denkst du, vier Kerzen und das Weihnachtsgefühl kommt nicht. Ja? Ich weiß es nicht, ob das bei dir gerade der Fall ist. Ja? Oder Weihnachten wird gut, wenn wir zusammen mit der Familie Weihnachten feiern können, ohne dass es wieder in Zank und Streit ausartet. Hab gehört, soll auch in den besten Familien vorkommen, dass gerade an Weihnachten dann da auch vielleicht Streit entsteht über vielleicht auch Kleinigkeiten. Oder ich weiß es nicht, vielleicht bist du auch sehr einsam. Du sagst, Weihnachten wird gut, wenn es einfach schnell wieder vorbei ist und der Alltag kommt. Und dieses Jahr ist es ja so, dass es auf ein Wochenende fällt und dadurch wird es vielleicht auch für den einen oder anderen erträglicher. Ich weiß nicht, was deine Erwartungen an Weihnachten sind. Aber diese äußeren Faktoren oder auch diese inneren Faktoren, also was meine innere Erwartungshaltung anbetrifft und so, sie schaffen in uns eine Abhängigkeit. Vielleicht sogar eine Gefangenschaft, dass wir gefangen sind da drin und sagen, wenn das nicht eintritt, dann wird Weihnachten nicht gut. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich, wenn wir in dieser Gefangenschaft bleiben, von diesen äußeren Faktoren, was auch immer das ist auf deiner Liste, dann wird das wahrscheinlich im Frust enden. Weil es wird immer Geschenke geben, die einem nicht 100% gefallen. Es wird immer vielleicht auch mal vorkommen, dass die Weihnachtsfeier doch nicht so gut ist oder dass der Stress doch wieder hoch ist oder dass das Weihnachtsgefühl gar nicht so wirklich durchklingen kann oder dass irgendetwas oder irgendjemand dazwischenfunkt und die schöne Weihnachtsstimmung zerstört. Und das Wunderbare ist, wenn wir lernen, wie ein Kind Jesus zu vertrauen, wenn du zu Jesus kommst, wenn du dich in seine Hand fallen lässt, wenn du ihm vertraust, dass er dich durchträgt, nur dann erleben wir echte und tiefe Freude von Weihnachten. Und diese echte und tiefe Freude kann uns niemand nehmen. Weihnachten wird gut, wenn du zu Jesus kommst, dich in seine Arme fallen lässt, ihm vertraust, dass er dich durchträgt. Wenn der Stress kommt, wenn das Fest nicht gelingen will, wenn uns die Verwandten wieder auf die Palme treiben, dann möchte ich dir ein kleines Gebet mit auf den Weg geben. Kleines Gebet, das du sprechen kannst, ganz leise für dich, vielleicht was auch immer da gerade wieder schief gegangen ist an Weihnachten. Jesus, ich vertraue dir, dass du es gut machst. Jesus, ich vertraue dir, dass du es gut machst. In diesem Sinne wünsche ich uns frohe und besinnliche Weihnachtstage. Eine Zeit, in der wir Gott vertrauen wie die Kinder und ausgelassen feiern können, weil wir geborgen sind bei Jesus. Jesus, dem größten Geschenk Gottes für uns an Weihnachten. Amen.